You mean? I don't have a good voice, so I'm just dead, so. Maybe you can turn it up. Just a little bit. Or a little bit. It's all right, then. Well, is there any questions?
Gibt es bisher irgendwelche Fragen bis zu diesem Punkt oder ist alles klar?
Clear.
Oh, you have a question.
Achso.
It's already clear.
Cool, die Frage ist schon geklärt worden. Gut. Es ist immer gut, klar zu sein. Wir müssen alle klar sein. Herr, wir geben dir die Gemeinschaft heute Abend. Wir beten durch dein Wort und durch deinen Geist. Erleuchte uns. Gib uns geistlichen Verstand, Verständnis, um deinen Willen völlig zu kennen und auch zu erfassen. Zeige uns, was du heute tust. Gib uns ein Verständnis dafür. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Wir beten, dass alle Geschwister klar darüber werden, dass die Salbung jede Frage in uns beantwortet. Amen. Geben dir die Versammlung heute Abend. Lobe den Herrn. Wir kommen zur letzten Seite der Outline. Das ist Punkt 7, Römisch 7. Die Vorbereitung auf das kommende Zeitalter des Reiches. Alle Zeichen der Zeit, die wir gesehen haben bisher, zeigen uns, der Herr kommt bald. Die Tetrade, die Nation Israel, wir haben gesehen, seit 1948 bis
heute,
alles deutet darauf hin, dass das letzte Zeichen bald erfüllt wird. Und die letzten Tetrade sind so wichtig. 1948, 1967 und jetzt 2014 und 15. All diese Tetrade haben etwas mit der Nation Israel zu tun. Und die letzte Tetrade soll etwas mit dem Friedensvertrag im Nahen Osten zu tun haben. Und auch etwas mit der Nation Israel zu tun haben. Möge der Herr unsere Augen wirklich öffnen, zu sehen. Das ist ein wunderbares Zeichen. Und dann gibt es das Zeichen der Nationen. Und wir haben gesehen, dieses wunderbare Bild im Traum Nebukadnessars vom goldenen Kopf, Haupt bis zu den stinkenden Füßen. Ja, das ist kein Witz, denn das Haupt ist aus Gold gemacht, aber als man vom Haupt bis zu den Füßen geht, degradiert es von Gold bis auf Silber zu Eisen und letztendlich zu Ton. Und deswegen hat der Herr seinen Jüngern gesagt, sie müssen eigentlich nur ihre Füße waschen, nicht das Haupt. Aber Petrus hat gesagt, ja, was ist mit meinem Kopf? Der Herr hat gesagt, nein, nicht nötig, nur die Füße. Die Füße sind schmutzig, weil die Füße den Schmutz auf dieser Erde berühren.
So,
wir befinden uns in diesem Zeitalter, in dem alles so verdorben ist, böse, pervers, verdreht, ja, so viele schreckliche Sachen. Als Moses früher in der Konferenz uns gesagt hat, das ist ja fast wie im Zeitalter von Sodom und Gomorra. Ja, die Unmoral ist so weit verbreitet. Und die Schwulenehe ist jetzt gesetzlich erlaubt. Das ist doch eigentlich die Krone von Sodom und Gomorra. Du musst sehen und erkennen. Es ist erstaunlich. Ich glaube, dass der Präsident letztes Jahr eine Rede gehalten hat, die zum Abschluss der Klasse in der University of California. Und er hat gesagt, dass seine beeindruckendste, das, was er vollbracht hat in seiner Zeit, in seiner Regierung, ist, dass die Schwulenehe gesetzlich jetzt erlaubt ist. Und das ist das, was er hinterlässt. Möchtest du das als dein Erbe sozusagen haben? Ich hoffe nicht, sonst verbrennst du im Feuerpool. Wie kannst du so eine Rede halten an der University of California, sogar zur Abschlussfeier, und das vom Mund aus dem Präsidenten, dass das die fortschrittlichste Tat in unserem Zeitalter bisher ist? Das ist dieses Zeitalter, ein sehr dunkles Zeitalter. Das ist der stinkende Fuß. Und so kommen wir zum Ende des Zeitalters der Demokratie. Die Freiheit ist nicht dafür da, um dir alles zu erlauben. Du missbrauchst deine Freiheit. Freiheit ist eigentlich eine wunderbare Sache. Auch der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Es steht in Galater, in Kapitel 4. Gott hat uns befreit und berufen, aber benutze deine Freiheit nicht als Gelegenheit, das Fleisch auszuleben. Es ist wunderbar, dass wir in einem freien Land leben, aber das heißt nicht, dass du frei bist, alles zu tun. Vor einigen Wochen in Florida, haben sie eine Weihnachtsparade gehabt, einen Weihnachtszug. Und jemand hat ein Zeichen Satans irgendwie dazu getan, um eine Reaktion zu provozieren. Und die Journalisten haben darüber geschrieben, ja, das ist ein freies Land. Und ich bin auch frei, dir Anstoß zu bereiten, dich zu beleidigen. Ja, meine Güte, was ist mit meiner Freiheit, dich zu erschießen? Das ist doch auch meine Freiheit, oder? Was willst du also sagen? Nein, das ist keine Freiheit, das ist Gesetzlosigkeit. Von was für eine Freiheit ist hier die Rede? Demokratie? Das ist ja fast wie eine Dämonokratie, dämonische Demokratie. Also musst du sehen, dass wir heute wirklich am Ende dieses Zeitalters stehen. Egal, wie du es benennst. Die Menschen können alles Mögliche tun. Du kannst alles tun, was du möchtest, und ich darf dich nicht kritisieren, sonst bin ich intolerant. Du bist frei, alles zu tun. Du bist frei, einen Polizisten zu erschießen. Und jetzt darf der Polizist dich nicht mal verhaften oder dich anzufassen. Was für eine Freiheit ist das denn? Sag es mir. Das ist ein Verfall. Das ist pervers, das ist verdreht. Es ist verzerrt. Oder hast du sonst noch irgendwelche Adjektive, die man verwenden kann, um dieses Zeitalter zu beschreiben, diese Situation? So verdorben. sogar die Medien, ja, die Medien sollen eigentlich die Nachrichten berichten, keine Lügen. Und jetzt ist von falschen Nachrichten die Rede. Ja, wenn es falsche Nachrichten sind, dann sind es eigentlich keine Nachrichten. Das sind einfach Lügen. Es sind Lügen. Wir haben doch nicht die Freiheit, Lügen zu erzählen. Die Leute benennen jetzt CNN, das Corrupted News Network, das heißt das verdorbene Nachrichtenkanal-Netzwerk. Du kannst dem nicht vertrauen. Du weißt gar nicht, wem du vertrauen kannst. Ist die Nachricht jetzt eine falsche oder echte Nachricht? Die Menschen können alles Mögliche ins Internet reinschreiben und du kannst nicht unterscheiden, was jetzt echt oder falsch ist. Du musst raten, was ist richtig und was ist falsch. Was ist echt und was ist falsch. Wir sind am Ende des Zeitalters der Demokratie, wie die Brüder schon gezeigt haben. Das ist auch ein Zeichen, das wir erkennen müssen. Dass das kommende Zeitalter das allerstinkigste Teil ist. Die 10 Zehen. Habe ich das jetzt zu klar beschrieben? Das ist das allerschlimmste Zeitalter. Das ist der Punkt, an dem der große Tag der Zorn Gottes anfängt. Und da sehen wir dieses schreckliche Tier. Es sieht aus wie ein Löwe, wie ein Bär, der alles zerreißt, wie ein Leopard. Es ist eine Kombination von allen Fürchten, von allen bösartigen Tieren. Und in Offenbarung steht, wir sind nicht wie Menschen, wir sind wie Tiere. Kannst du dir vorstellen? So viel Gewalt, schrecklich wie in den Tagen Noahs. Alles ist einfach schrecklich. Und so kommen wir wieder zu den Zeichen der Zeit unter den Nationen.
And then we have the signs of
das war Römisch 2, dann haben wir Römisch 3 im Outline. Das sind die Zeichen, dass das Zeitalter des neuen Bundes beendet wird. Die wichtigste Vision im Buch der Offenbarung ist nicht die Vision vom Tier. Okay, das musst du wissen, aber die Details über das Tier zu wissen, das ist eigentlich nicht so wichtig, wie viele Zähne, wie viele Hörner es hat. Aber die allerwichtigste Vision und Offenbarung ist die Vision der Gemeinde. Was möchtest du lieber sehen, die 7 Hörner oder die 7 Gemeinden? Die goldenen Leuchter. Das ist eigentlich das einzige Positive in Offenbarung. Also was möchtest du gerne sehen in Offenbarung? Die 10 Zehen, die 7 Häupter, den 7 Hörner, die 7 Schalen, die 7 Posaunen, der 6. Siegel, der 7. Siegel. Möchtest du diese Sachen gerne sehen? Nein, sie sind eigentlich nicht sehr schön. Aber das Wunderbare, die schönste Vision in Offenbarung ist doch die der 7 goldenen Leuchter, die Gemeinden. Und der Menschensohn, der unter ihnen wandelt, das ist eine wunderbare, positive Vision. Und die Gemeinden sollen zusammen die Braut Christi werden, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem.
actually what we are longing for.
Das ist das, wonach wir verlangen und was der Herr eigentlich haben möchte. Das ist positiv. Aber leider weiß der Herr auch, was mit uns Christen passieren würde. Es gibt einen Verfall, eine Degradation, Niedergang. Und das sehen wir, dass der Herr über die 7 Gemeinden eigentlich von keiner etwas Gutes zu sagen hat. Von der Gemeinde in Ephesus sagt er, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Alle Christen glauben an den Herrn Jesus Christus, nicht wahr? Glaubst du nicht an den Herrn Jesus Christus? Liebst du ihn? Ja, und wie viel liebst du ihn? Die Frage ist nicht, ob du glaubst. Klar, glaubst du. Und die Frage ist auch nicht, ob du ihn liebst. Es gibt auch keine Frage, du liebst ihn. Aber die Frage ist, gibst du ihm deine beste Liebe, die erste Liebe? Denn er ist unser lieber Bräutigam, so wie wir gesungen haben. Stell dir vor, die Braut würde den Bräutigam nicht mehr lieben und der Bräutigam fällt von ganz oben in ihre Priorität zu irgendwo in der Mitte. Wie wäre es damit? Würde er sich freuen? Ach, wenigstens liebt sie mich noch. Ist das ausreichend? Nein. Nein, nein, nein. Also hat der Herr der Gemeinde in Ephesus gesagt, ich habe etwas sehr Ernstes gegen euch. Ihr habt eure erste Liebe verlassen, die beste Liebe für mich. Wenn du die erste Liebe, die beste Liebe verlassen hast, dann heißt das, dass du etwas anderes auch verlassen hast. Ach so, dass du etwas anderes mehr liebst. Das heißt, sie haben die Welt mehr geliebt, die Gemeinde in Pergamos. Siehe, das Wort Gamos auf Griechisch heißt Heirat oder Ehe. Das heißt, du hast Monogamie, du hast Polygamie, oder? Das heißt also, mit mehr als einem Mensch verheiratet zu sein. Ja, also war es eine Ehe oder eine Heirat zwischen der Gemeinde und dem Staat. Das heißt, es ist zur Staatskirche oder Staatsgemeinde geworden, mit der Welt verheiratet. Das ist eine andere Art von Heirat. Also ich werde nicht in alle Details gehen, aber es ist wichtig zu sehen, dass die Gemeinde zu dem Zeitpunkt von der Welt akzeptiert worden ist, angenommen worden ist. Zur Zeit Smyrna wurde die Gemeinde noch verfolgt. Vor dem 4. Jahrhundert wurde die Gemeinde noch vom Römischen Reich, von der römischen Regierung verfolgt. Und in der Geschichte sehen wir, gab es wenigstens 10 sehr schreckliche Verfolgungen der Christen. Aber angefangen mit Konstantin 313 nach Christus hat er den Christentum zur Staatsgemeinde, zur Staatsreligion gemacht. Und von dem Zeitpunkt an ist die Welt in die Gemeinde gekommen und die Gemeinde in die Welt. Es war eine Vermischung und am Ende weißt du gar nicht mehr, ist es die Gemeinde oder ist es die Welt? Und langsam entwickelt sich das zum römischen Katholizismus. Und die Gemeinde ist nicht mehr die himmlische Gemeinde gewesen, sondern die römische Kirche. Sie ist römisch geworden. Seit wann ist die Gemeinde römisch?
So, you have to realize here, my goodness, from this time on,
von dem Zeitpunkt an, also zur Zeit der Gemeinde in Thyatira bis heute, gibt es die römische Kirche. Sie ist politisch so mächtig. Und in Offenbarung sehen wir, dass diese Kirche auf dem Tier reitet. Für 1000 Jahre hat die römische Kirche über die Könige geherrscht. Du sollst mal die Geschichte lesen und lernen. In Offenbarung 17 nennt der Herr die römische Kirche die Hure, die Mutter der Huren, Babylon, gefüllt mit Groll. Sie ist groß und machtvoll, mächtig geworden, und auch heute ist sie die reichste Organisation der Welt. Glaubst du, der Herr möchte eine reiche Gemeinde haben? Je reicher du bist, desto mehr verdorben wirst du. Ja, lerne die Geschichte. Du wirst sehen, wie viel Verdorbenheit es gibt in der Geschichte. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Päpste hat der polnische Papst öffentlich zugegeben, sogar in den Zeitungen. Ja, die römische Kirche hat so viele Christen ermordet in den vergangenen Jahrhunderten. Ja, frag deinen Papst. Frag deinen Papst. Und sie glauben, dass die Erde flach ist. Und es ist der erste Papst, der zugegeben hat, dass die Kirche falsch war und Galileo recht hatte. Ist die Erde eine Scheibe? Na, wenn du gedacht hättest, die Erde wäre wäre rund, dann hätten sie dich hingerichtet. Ja, Thyatira, Isabel, die Frau. Diese Frau, Isabel. Isabel heißt, Keusch. Aber diese Frau ist eine schlimme, schreckliche Frau. Wirklich eine schlimme Frau. Und jetzt erscheint sie in Thyatira. Also von dem Zeitpunkt an, von 527 nach Christus bis heute, existiert sie immer weiter. Also die drei Abschnitte, Ephesus, Smyrna und Pergamos, sind vorbei, aber Thyatira bleibt, bis der Herr zurückkommt, bis ans Ende. Und durch seine Barmherzigkeit hat der Herr Martin Luther benutzt, vor ungefähr 500 Jahren, um die Reformation zu beginnen. Eigentlich hatte er keine Absicht, die römische Kirche zu verlassen. Aber es gab so viele Sachen, die so schrecklich falsch waren. Er hat seine 99 Thesen. Ach, es waren 95 Thesen. Und er hat sie an die Tür gehängt, dass alle sie lesen konnten. Und die römische Kirche wollte ihn töten. Aber es war Gottes Zeit, seine Einrichtung der Zeit, dass er diese Menschen aus der römischen Kirche herausgebracht hat. Und der deutsche König damals hat ihn beschützt, sonst wäre er auch mit ihm Kopf ab. Also, Zu der Zeit hat die Reformation also angefangen und der Name Sardes heißt die Übriggebliebenen, also der Überrest. Und zu dieser Zeit hat der Herr Sardes gesagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Und die Akademiker, die Geschichtler haben gesagt, die Reformation war ein stillgeborenes Kind, kein Leben.
Totgeboren.
Naja. Sie sind nicht mit dem Herrn weitergegangen und deswegen hast du diesen Abschnitt, der weitergeht, auch bis heute, also jetzt 500 Jahre ungefähr, von 1517 und jetzt sind wir bald, haben wir bald 2017. Das sind also 500 Jahre. Das ist doch lang genug. Und in 1727 gab es eine Bewegung, die darauf zielte, die Gemeinde wiederherzustellen nach dieser Linie, also Philadelphia, die nach oben geht. Von 1517 bis 1727, also knapp über 200 Jahre, 210 Jahre, da hat er angefangen, die Linie Philadelphia wiederherzustellen durch die moravischen Brüder in 1727. Das war aber nur der Anfang. Diese Gruppe, die moravischen Brüder, sind erst hat nicht lange gedauert, bis sie einfach Teil von Sardes geworden sind, von der Reformation. Und 100 Jahre später hast du die Brüderbewegung gehabt, die Plymouth Brethren in 1827. Und der bekannteste war John Darby. Und sie hatten einen wunderbaren Anfang, wirklich einen wunderbaren Anfang. Und der Herr hat viele Brüder gehabt, die tief in der Schrift gesucht haben. Und viele der schriftgemäßen Lehren, die wir heute in der Theologie kennen, oder von der evangelischen Kirche, die kamen von den Brüdern aus dieser Gruppe. Es waren sehr viele Brüder in dieser Gruppe, die das Wort sehr geliebt haben. Entschuldigung. Sie haben die Welt nicht geliebt, aber sie haben das Wort geliebt. Genau wie der Herr zu Philadelphia gesprochen hat. Philadelphia war positiv. Der Herr hat sie nicht zurechtgewiesen, aber er hat sie gewarnt. Halte fest, was ihr habt, sonst werdet ihr eure Krone verlieren. Jemand wird eure Krone stehlen. Es gibt diesen Dieb, der eure Krone wegnimmt. Also siehst du, dass es eine wunderbare Bewegung gab. Also diese Linie von Philadelphia, die geht ständig nach oben, in Richtung oben. Bis sie den eigentlichen richtigen Standard, das richtige Maß erreicht, was der Herr eigentlich ganz von Anfang an haben wollte. Leider ist die Gemeinde gefallen und nach so langer Zeit zeigt uns Offenbarung, dass der Herr die Gemeinde wiederherstellen, wieder aufbauen wird. Das, was gefallen war und das, was verloren gegangen war. Und die Zeit von Thyatira war als das finstere Mittelalter benannt. Aber jetzt stellt der Herr wieder her, baut wieder auf. Und er wird nicht aufgeben, seine herrliche Gemeinde aufzubauen. Er möchte eine herrliche Gemeinde, heilig, ohne Makel. Es ist eigentlich das himmlische Jerusalem, was der Herr heute baut. Aber leider, nach 20, 30 Jahren, sind die Brüder auch gefallen und sie haben angefangen, sich zu streiten über das Wissen, über die verschiedenen Lehren. Und sie haben das Wort interpretiert und du hast eine andere Sicht von mir. Und so dauerte es nicht lang, bis sie zu Laodicea wurden. Denn wenn du nur die Erkenntnis der Bibel hast, auch wenn es gutes Wissen ist, das reicht nicht aus. Das heißt, die Brüder, die werden nicht zur Linie Sardes, die werden nicht so tief fallen wie Sardes. Und Offenbarung zeigt uns diese letzte Gemeinde, die heißt Laodicea. Weißt du, wenn du zu viel Wissen hast, wirst du stolz, du wirst hochmütig, du denkst, du bist reich und brauchst nichts. Aber es geht nicht ums Wissen, es geht um die Substanz, um die Wahrheit, um die Wirklichkeit. Es gibt also eine ernste Gefahr, wenn du nur im Wissen verbleibst, dann wirst du fallen von Philadelphia zu Laodicea. Und nach nochmal 100 Jahren in 1927, da gab es einige andere Sachen, aber der Herr hat verschiedene Menschen benutzt in diesem Zeitraum, nicht nur die Lehren, aber den Geist und das Leben wiederherzustellen. Die Erfahrung. Und in 1927, bis dahin, sind all diese in der Linie Philadelphia zu Laodicea gefallen. Und da gelangen wir in 1927 zu den Brüdern in China zu der Zeit. Und die hatten nicht so viel Tradition. Der Herr hat diese Brüder, besonders Watchman Nee, benutzt, um die sogenannten Ortsgemeinden wiederherzustellen. Und von 1927 bis 1947, da kannst du sehen, ging es der Gemeinde wirklich gut, sie ist wirklich aufgeblüht, aber dann ist alles zerstört worden. Heute, wenn du nach China gehst, gibt es immer noch die Ortsgemeinden. Und sie nennen sich die alten Ortsgemeinden. Ich habe sie mal besucht. Sie nennen sich selbst die alten Ortsgemeinden. Sie sind die Watchman Nee folgen. Aber sie sind tot. Sie haben kein Leben. Aber sie denken von sich, sie sind wunderbar, es geht ihnen gut. Sie denken, ja, wir haben das richtige Wissen. Aber sie sind eigentlich ja, in den Zustand Laodiceas gefallen. Und viele Gläubige sind aus China nach Taiwan geflohen. Und in Südostasien sind die Gemeinden dann auch aufgeblüht. Aber jetzt ist es unsere Zeit. Und wir sind auch Teil von dieser Linie, Philadelphia. Und wir wissen, dass es zu unserer Zeit auch komisch geworden ist. Denke nicht, dass wir nicht fallen können, bloß weil wir mehr Wissen haben und weil wir mehr von der Schrift gesehen haben. Denk nicht, dass wir nicht trotzdem fallen können. Und wir haben schon viel erlebt. Vor allem angefangen mit den 80er Jahren, den 90er Jahren. 1987. Von 27 bis 87, also 50 Jahre später. Es gab so viel Verdorbenheit und schon wieder ein Niedergang. Und dann ist ein sogenannter Papst erschienen, nicht der römische Papst, sondern der Ortsgemeindenpapst. Er wollte alles kontrollieren, alles beherrschen. Wenn wir nicht mehr in der Wirklichkeit der Wahrheit leben, kann sowas passieren. Von 1987 an, die nächsten paar Jahre, da kamen sehr komische Lehren zum Vorschein. Und sie haben gesagt, Gott ist zum Mensch geworden, damit der Mensch Gott werden konnte. Meine Güte, kann der Mensch Gott werden? Ja, okay, die Mormonen glauben das. Die Zeugen Jehovas glauben das. Aber wenn wir hier oben sind, also die obere Linie, also ich hoffe, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt ziemlich weit oben sind in dieser Tabelle. Also jetzt von 1987 bis heute.
1977, 1987, 1997.
Also, wir sind jetzt so zeitlich gesehen hoffentlich ganz oben in dieser, in diesem Bild von der Geschichte der Gemeinde und der Entwicklung der Gemeinde. Also ich hoffe, wir sind dem Ende sehr nahe. Wir müssen doch eigentlich hier oben sein. Also, bevor der Herr zurückkommt, hast du 4 Optionen zur Wahl. Also willst du in der Linie der römischen Kirche sein, von Thyatira? Bist du in dieser Linie in der Höhe von Sardes und völlig zerstört? Oder du kannst auch Laodicea sein, das wird auch weg sein, wird es nicht mehr geben. Das ist die einzige echte Wahl, die bleibt eigentlich hier oben bei Philadelphia. Und wenn du hier bist und treu bist, dann geht's noch weiter nach oben. Zu Zion. Das ist hier jetzt das letzte Stadium vom Bau Gottes. Und jetzt hat der Herr Hebräer uns eröffnet, er hat uns gezeigt, die Gemeinde ist nicht mit Menschenhänden gebaut. Nichts, was mit Menschenhänden gebaut ist, ist tauglich, egal wie gut oder wie schlau du bist. Und es ist nicht von dieser Schöpfung. Erinnerst du dich noch an diese Verse? Und wer kann die Gemeinde bauen? Wer allein? Christus selbst. Er ist der Architekt. Gott ist der Architekt. Er ist der Baumeister. Ist er irdisch oder himmlisch? Er ist himmlisch. Ist er römisch, amerikanisch, deutsch? Ist er jüdisch, grieche, chinesische Gemeinde? Nein. Es ist die himmlische Gemeinde. Was auch immer von Menschen gebaut wird, von Menschenhänden gemacht und wo die Menschen die Kontrolle haben, der Herr wird es erschüttern. Glaub's mir, der Herr wird alles erschüttern. Lasst uns nochmal Hebräer lesen. Und ich danke dem Herrn wirklich für dieses wunderbare Wort, was er uns Hebräer gezeigt hat. Angefangen mit Kapitel 8, Vers 1. Danke. Die Hauptsache aber bei dem, wovon wir reden, ist, wir haben einen Pastor. Nein? Ein Hohen Priester? Wie hoch?
Sehr hoch.
Höher als die Himmel. Richtig? Kein Pastor, kein Älteste. Wir haben ein paar Ältesten. Nein. Wir haben einen. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat. Wo? In Rom? Im Vatikan? Auf dem Thron im Vatikan? Nein?
Oh, in Plieningen
somewhere. Sitzt er in Plieningen?
No.
Nein. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Er sitzt in, hat sich gesetzt in den Himmel. Wenn du ihn nicht so kennst, dann hast du ein Problem. Du musst ihn kennen, der auf dem Throne sitzt, zu Rechten der Majestät in den Himmel. Als ein Diener des Heiligtums, nämlich des wahren Zeltes, das Bruder so und so aufgerichtet hat. Stimmt's? Wer? Der Herr. Ich sag es dir, wenn es nicht vom Herrn selbst aufgerichtet ist, ist es kein wahres Zelt. Wenn es von Menschenhänden gemacht wird, oder ein menschliches System, menschliche Autorität, wird es nicht funktionieren. Es ist mir egal, wie viel Erfahrung du hast, wie gut du bist und so weiter. Und du hast einen wunderbaren Lebenslauf. Einen tollen Lebenslauf. Aber solange er es ein irdischer Lebenslauf ist, wird es verbrennen. Ein Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes, das der Herr aufgerichtet hat und kein Mensch. Also, es ist mir egal, welcher Mensch. Wir rühmen uns oft im Menschen. Ja, Martin Luther, Wesley, und wir rühmen uns im Pastor oder dem Papst und der so und so und so. Ich hasse meinen Namen manchmal. Ja, der Herr hat es aufgerichtet und kein Mensch. Und dann Kapitel 9 auch. Vers 11. Christus aber, der erschienen ist als ein hoher Priester der kommenden Güter, ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht. Was für Hände hast du? Hast du Engelshände, himmlische Hände? Was für Hände hast du? Du hast Menschenhände. Tut mir leid, du bist nicht qualifiziert, die Gemeinde zu bauen. Es ist mir egal, ob es ein Amerikaner ist oder ein Mann aus China oder ein Mann aus Nigerien. Egal, was für ein Mann. Solange es ein Mann ist, ist es nicht ausreichend. Wir können so viele Dinge tun, aber wir können das wahre Zelt nicht aufbauen. Dafür sind wir nicht qualifiziert. Sorry. Auch ein deutscher Mann. Oder egal, was für ein Mann du bist.
All men are fallen, full of germs.
Alle Menschen sind gefallen.
We are all germ men.
Wir sind alle gefallen.
Not qualified to
Wir sind nicht qualifiziert, das wahre himmlische Zelt zu bauen. Meine Güte, das müssen wir sehen. Was immer der Mensch bauen kann, wird immer in diesem Bereich enden, also in diesem Bild von der Geschichte der Gemeinde. Nicht ganz oben bei Philadelphia, sondern im Bereich von Laodicea. Egal wie hoch du es schaffst zu kommen, du wirst irgendwann fallen. Wenn du es mir nicht glaubst, warte, bis der Herr kommt und wir alle vor dem Richterstuhl stehen. Lass ihn entscheiden. Lass ihn entscheiden.
Ja.
Das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Das ist also noch schwieriger. Es ist nicht von Menschenhänden gemacht und keine Menschenhände und sogar nicht von dieser Schöpfung. Also was wirst du benutzen? Welche Materialien? Welche Methode? Also wenn wir an diesem Punkt sind, ganz oben am Ende der Gemeinde in Philadelphia, dann müssen wir wissen, wie der Herr seine Gemeinde baut. Diesen goldenen Leuchter, gefüllt mit Öl, mit frischem Olivenöl. Das wird sogar das goldene Öl in Saharia genannt. Wo bekommt man so ein goldenes Öl? Ein Leuchter, gefüllt und völlig aus Gold gemacht, pur, rein. Können wir so einen Leuchter bauen? Wer kann sowas tun? Wer schafft das? Und in Vers 24. Denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht. Meine Güte, wie oft muss er das noch sagen? Dass es in dein Kopf und in dein Herz hineingeht. Sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Oh Herr, wenn ich Vers 25 positiv lese, ja, auch nicht, um sich oftmals zu opfern, aber wir genießen ihn und bereiten ihn als Opfer immer da vor. Und dann gehen wir zu Kapitel 11 weiter.
What is Abraham looking for?
Worauf hat der Abraham geschaut? Wonach hat er gesucht?
What? He was waiting in verse 10, chapter 11, verse 10.
Kapitel 11, Vers 10.
Abraham
wartete auf die Stadt, welche die Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Jakob ist oder Mose ist, Elia. Jasmine, du möchtest doch Architekt werden. Kannst du ein himmlisches Zelt bauen? Möchtest du das Fundament der Stadt des lebendigen Gottes bauen? Nein, nur Gott kann diese Stadt bauen. Oh Herr. Ja, deren Baumeister Gott ist. Und dann gehen wir weiter zu Kapitel 12, Vers 22. Ihr seid zu dem Berg Zion gekommen. Zu Warnerstraße. Ihr seid gekommen zur Versammlungshalle in Fountain Valley. Zu einigen, ein paar Geschwistern, Heiligen hier. Wie wäre es damit? Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Nicht dem irdischen Jerusalem, sondern dem himmlischen Jerusalem. Und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Versammlung, zur Festversammlung aller, zur Gemeinde der Erstgeborenen, nicht in der Stadt Fountain Valley, eingeschrieben, sondern in den Himmel, zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und Kapitel 13, Vers 14. Und hier in Fountain Valley haben wir keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Welche Stadt ist das? Das ist die himmlische Stadt. Du musst das erkennen. Wir müssen das sehen. Wenn wir glauben, dass wir am Ende dieser Zeit von Philadelphia sind, dann wird Gott uns zeigen, wie er seinen Aufbau vollendet und wie er es tut. Auch die beste Lehre wird es nicht schaffen. Das haben wir schon erlebt. Wir haben schon erlebt. Heute muss der Herr unsere Augen öffnen, zu sehen, wie er seine Gemeinde bauen wird und wer sie bauen wird. Denn ohne ihn ist es unmöglich. Es ist unmöglich.
Lord Jesus. Where is my last page? So we come to point D here, and page 6. Building of the true.
Also kommen wir zu Römisch 7, D. Das wahre himmlische Zelt aufzurichten. Punkt 1 steht, es ist nicht von Menschen gebaut und nicht von Menschenhänden, nicht von dieser Schöpfung, sondern durch Christus. Weil Gott selbst der Baumeister und der Schöpfer ist. Das müssen wir sehen. Dann fragst du mich, ja, was sollen wir dann tun? Du musst diesen lebendigen Herrn suchen. Du musst ihn jeden Tag erfahren. Du musst ihn gewinnen, nicht nur selber, alleine. Und nicht nur für dich selbst. Du musst ihn kennen. Du musst völlig eins mit ihm sein. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Einzige, der die Gemeinde bauen kann. Und wenn er es ist, dann muss ich mit ihm eins sein. Und Punkt 2. Es muss genau nach dem himmlischen Muster gebaut werden, was Mose gezeigt worden ist. Es gibt also ein Muster. Du kannst es nicht einfach selber bauen aus deinem gefallenen Architektengedächtnis. Sorry, Jasmine. Ich freue mich, dass du dein Hauptfach gewechselt hast. Wir sind nicht tauglich, wir sind nicht fähig. Nach so vielen Jahren im Gemeindeleben, ich gebe auf. Ich sage dem Herrn, ich habe nichts. Ich bin nicht fähig, absolut unfähig. Ich muss in allem zu dir kommen. Die Menschen sagen, du bist nichts. Ich sage, Amen, lob den Herrn. Die sagen, du kannst nichts machen. Wir brauchen dich nicht. Ich sage, Halleluja, ich brauche mich selbst nicht mal. Es ist egal. Ich freue mich. Du hast einfach jetzt bestätigt, du hast recht. Ich werde dir immer sagen, du hast recht, du hast recht. Bist du irgendwas? Bist du irgendjemand? Kannst du die Gemeinde bauen? Nein, ich auch nicht. Also, wir beide. Ich habe hier einen guten Bruder. Wenn du das nicht erkennst, dann hast du keine Hoffnung, gibt es keinen Weg. Du musst also den Herrn wirklich bitten, dass er dir das himmlische Muster zeigt. Und wo findest du dieses himmlische Muster? Er hat es in Mose schon gezeigt. Aber die Menschen mögen Mose nicht. Manche sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr. Leider nennen sie die Schrift das Alte Testament. Und deswegen denken sie, sie brauchen es nicht mehr. Aber der Herr nennt es die Schrift. Und der Herr hat gesagt, mein Wort vergeht nicht. Und das ist die Schrift von 1. Mose bis Maleachi. Jedes Jota wird erfüllt. Und wenn du fragst, Herr, wie wirst du deine Gemeinde bauen? Dann sagt er, ich habe es dem Mose schon gezeigt. Frag ihn, lese es. Lese 2. Mose, Kapitel 25. Ja, aber ich glaube es nicht, es gefällt mir nicht. Das ist, ja, dann bau nicht, dann bau halt nicht. Aber wenn du bauen möchtest, dann baue nach dem himmlischen Muster. Und der Herr hat Mose sehr streng gesagt, siehe, dass du alles tust und meine Stiftshütte, mein Zelt baust nach dem himmlischen Muster, was dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Und Mose war treu. Deswegen sagt uns Hebräer 3, der Mose war so treu über das Haus Gottes, weil er genau das getan hat, alles getan hat, nach dem Muster, was Gott ihm gezeigt hat. Es gibt keinen in der ganzen Schrift, der treuer war als dieser Mensch, Mose. Für uns, für dich und für mich, wenn ich all dies lese, wenn ich 2. Mose lese, kriege ich Kopfschmerzen. So viele Details. Ach, ich bin verwirrt. Ach, ich habe es einmal gelesen, das reicht. Ah, nach 2 oder 3 Mal, da wird mir schwindelig. Möchtest du ein guter Architekt werden? Dann lese Mose. Lese die Bücher Mose. Lese 2. Mose. Angefangen mit Kapitel 25. Schau, wie gut es dir gefällt und wie gut du es verstehen kannst. Und schau, ob du jeden Detail folgen kannst, was der Herr dir zeigt. Wenn du nicht einmal Exodus gelesen hast oder nur einmal gelesen hast, was glaubst du, wie du die Gemeinde bauen kannst? Und auch wenn du es verstanden hast, wo holst du die Baumaterialien her? Und wenn du sie hast, dann hast du aber nur Menschenhände. Und heute bauen wir ein geistliches Haus. Deswegen ist es nicht von Menschenhänden gebaut. Zur Zeit Mose mussten sie Menschenhände benutzen, aber im neuen Bund brauchen wir keine Menschenhände. Gott möchte deine Menschenhände nicht haben, weil wir mit unseren Händen sehr viele schlimme Sachen tun. Und dann willst du kommen und mit diesen Händen die Gemeinde bauen? Also streng nach dem Muster, nach dem himmlischen Muster, der Mose gezeigt wurde. Lass uns also kurz in 2. Mose Kapitel 25 lesen. Wenn es dir nicht gefällt, dann liegt es bei dir. Geh nach Hause. Du musst es nicht lesen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem. Das heißt, du musst es dem Herrn geben und sogar noch mit Freude, der es freiwillig gibt, nicht durch Zwang, sondern freiwillig. Wenn du es mit Unwillen gibst oder mit Zähneknirschen, dann will der Herr es nicht haben. Deswegen hat der Herr Mose gesagt, nur freiwillig geben. Ich möchte nicht etwas, was unfreiwillig gegeben ist. Ja, der Herr möchte es nicht haben, es sei denn, es ist freiwillig gegeben.
Everyone who gives it willingly with his heart, you shall take.
Lobe den Herrn. Sogar wie du es gibst, wie du eine Opfergabe bringst, ist wichtig für den Herrn. Der Herr hat gesagt, er freut sich über einen freudigen Geber. Und wenn du unwillig bist und wenn du nicht geben willst, dann behalt's einfach. Steck's in deine Hosentasche. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt. Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle, Dachsfelle, Akazienholz. All diese Materialien. Und zu der Zeit waren das irdische Materialien. Aber heute, im neuen Bund, deutet das auf himmlische Materialien drauf hin. Das echte Gold, das echte Silber, die echten Steine, das sind himmlische Steine, nicht.
You know what Paul says, right? In 1 Corinthians, how to build the church was.
Ja, in 1. Korinther sagt Paulus, wir müssen die Gemeinde mit Gold, Silber und Edelsteinen bauen. Er meint nicht Gold aus der US-amerikanischen Staatsbank, aber Silber und Gold bedeuten etwas, was sehr kostbar ist, was das Leben und die Natur Gottes zeigen. Alles, was von Gott ist, ist von Gold. Sein Wort ist kostbarer als Gold, süßer als Honig und noch kostbarer als Gold. Und der Glaube, der Gott uns gegeben hat, wird durch Feuer geprüft. Und es wird noch kostbarer sein als Gold, durch Feuer geprüft oder Silber. Alles, was von ihm ist und dir gegeben ist, ist wie Gold. Deswegen steht in Offenbarung, dass die Gemeinde durch einen goldenen Leuchter verbildet, dargestellt wird. Und wo bekommst du dieses Gold her? Es ist kein Gold, das du im Vatikan findest. Warst du schon mal im Vatikan? Das würde ich dir auch nicht raten zu tun. Es ist kein physisches Gold. Und was ist mit Silber? Silber bedeutet das Erlösungswerk Christi. So steht es in der Schrift. Das erlösende Silber. Und wenn du einen Sklaven freikaufen möchtest, wie viel musst du bezahlen? Wie viele Stück Silber? 30 Silberstücke. Das ist genau das, was Judas bekommen hat, als er den Herrn verraten hat. So steht das in der Bibel. Der arme Judas. Er hat so ein schlimmes, böses Werk gemacht und dafür nur 30 Silberstücke bekommen. Wenn ich es wäre, hätte ich dem Hohenpriester gesagt, 30 Millionen. Ja, 30 Millionen oder nichts. Aber wir haben keine Wahl. Steht so. Er hatte keine Wahl, weil es so in der Bibel, in der Schrift steht. Judas hätte es nicht tun sollen. Aber er war so gierig, dass er so ein schmutziges, ein schlimmes Werk für 30 Silberstücke machen würde.
Oh Lord!
Aber wir brauchen das echte Silber. zur Erlösung, für das Erlösungswerk, das erlösende Werk Christi. Und dann Kupfer. In der Bibel heißt Kupfer Gericht. Die Füße des Herrn sind wie brennendes Herz oder Kupfer. Also für den Bau brauchst du mindestens Gold, Silber und Kupfer. Und dann steht hier noch, dass du Akazienholz brauchst. Akazienholz ist ein Holz, was ein unverderbliches Holz. Es ist ein unverderbliches Holz, was auf die Menschlichkeit Jesu hinweist, die auch unverderblich ist. Unsere Menschlichkeit ist verderblich. Ja, das andere Holz ist verderblich und die Holzwürmer lieben dieses Holz. Sie lieben unsere Menschlichkeit, die schmeckt gut für sie. Aber die Menschlichkeit des Herrn ist frei von Würmern. Unverderblich, frei von Verderben. Rein, heilig. Seine wunderbare Menschlichkeit. Aber unsere Menschlichkeit taugt nichts. Nur eine kleine Versuchung und wir sind schon gefallen. Nur ein kleines Problem und du bist schon aufgeregt. Nur ein kleiner Anstoß und du bist schon verärgert. Nur ein kleiner Meinungsunterschied und du fängst an zu kritisieren. Nur ein klein wenig, was weiß ich, und du reagierst. Und du machst etwas von nichts. Kein Wunder, haben wir so viele Probleme. Wir sind voller Verderben. Und je mehr du hast, desto größer das Verderben. Was hast du auf der Schule gelernt? Also die Macht verdirbt absolut und die absolute Macht verdirbt vollständig. Also wenn jemand in der Gemeinde Macht haben möchte und sagt, ja, ich bin ein Ältester. Und jemand mich kennenlernt und ich sage, ja, lob den Herrn. Ich bin der älteste John So. Und was bist du? Ich bin auch ein Ältester. Ja, wir sind so verdorben. Ja, er hat recht. Und sie ist die Tochter eines Ältesten und du bist der Großvater eines Ältesten und du bist die Schwester eines Ältesten. Ah, der Enkel. Meine Güte. Und am Ende nennst du den Papst noch den Heiligen Vater. Er ist alles andere als heilig und er ist auch nicht dein Vater. Also, du sollst jetzt beten, unser Vater im Himmel. Warum nennst du jemand anders denn deinen Vater? Wie viele Väter hast du? Ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Ich war mal in Rom mit einigen Brüdern und die waren zum ersten Mal in Rom und sie wollten den Papst sehen. Und es war so, dass der Papst an dem Tag eigentlich erscheinen sollte. Und dann sind wir in den Vatikan gegangen und alle haben mich gefragt, ja, John, wann kommt der Papst? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich frage mal. Und da war eine Frau aus Großbritannien da und ich habe sie gefragt, Entschuldigung, wissen Sie, wann der Papst erscheint? Und sie war so beleidigt, sie hat gesagt, ach, du meinst den Heiligen Vater? Und ich habe gesagt, nein, ich meine den Papst. Sie war so beleidigt. Ja, ich war beleidigt. Was möchtest du damit sagen, Heiliger Vater? Wenn er dein Heiliger Vater ist, ist er aber sicherlich nicht mein Heiliger Vater. Und als er dann letztendlich erschienen ist, war der einzige Unterschied, dass er so ein Gewand anhatte, irgendwas mit Lila und Rot oder was weiß ich. In Offenbarung Kapitel 17. Ja, nichts Besonderes. Ich frage mich, warum alle ihn sehen wollen. Ja, du brauchst viel Gold. Denn nur dieses Akazienholz taugt für den Bau. Und dieses Holz muss dann mit Gold überzogen werden. Denn nur die Menschlichkeit Jesu Christi kann mit Gold überzogen werden. Gott wird nicht mich, meine gefallene Menschlichkeit, mit Gold überziehen. Die ist so verdorben. Das Gold wird nicht haften. Es wird nicht zu meiner verdorbenen Menschlichkeit haften. Aber das wunderbare himmlische Gold wird an der Menschlichkeit, von der wunderbaren Menschlichkeit Jesu Christi haften. Denn er hat gesagt, ich und mein Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Deswegen müssen wir sehen, dass was für den Herrn wichtig ist, wenn wir die Gemeinde bauen, ist das Material. Hast du das richtige Material? Wenn du heute die Menschen fragst, vor allem diese Leute hier, die Ortsgemeinden, weißt du, warum sie das Wort Ort oder örtlich benutzen? Weil sie so für diesen Ortsgrund stehen. Warum bist du die Gemeinde? Ja, eine Stadt, eine Gemeinde. Früher habe ich das geglaubt. Ich glaube es eigentlich immer noch, aber nicht auf derselben Art und Weise, wie Sie es glauben. Wenn die Gemeinde von Gott selbst erbaut wird, dann ist die natürliche Folge davon, dass es eine Stadt, eine Gemeinde gibt. Denn er ist eins. Aber wenn du ihn als Haupt abschneidest und jetzt ist es nur der Mensch, der auf einem Prinzip eine Stadt, eine Gemeinde baut, dann bedeutet das nichts. Da hast du nichts, null. Nur wenn er baut, dann ist es natürlich eine Stadt, eine Gemeinde. Aber wenn du es nur als Prinzip nimmst, das heißt noch lange nicht, dass du die Gemeinde bist. Ja, warum bist du die Gemeinde? Ach, eine Stadt, eine Gemeinde. Meine Güte. Jetzt gibt es so viele Spaltungen von dieser einen Gemeinde. Eine Stadt, eine Gemeinde. Es gibt so viele Gruppen, die auf dem Ortsgrund stehen, auf einem Ortsgrund. Und sie alle behaupten, sie seien die Gemeinde. Eine Stadt, eine Gemeinde. Also, welche ist die echte Gemeinde? Welche ist die echte Ortsgemeinde? Heißt das, der zuerst dran ist, ist das Original? Deswegen habe ich Moses gefragt, wie viele Ortsgemeinden gibt es in Toronto? Wir haben jetzt 6 Ortsgemeinden in Toronto. Und welche bist du? Welche ist die echte Gemeinde? Fragt den Herrn. Das stimmt. Vielleicht sind keine von diesen Gemeinden die wahre Gemeinde, weil sie nicht von Gott gebaut worden ist. Wir brauchen viel Gold und viel Silber.
much gold, much silver.
Viel Gold und viel Silber.
The gold used in the tabernacle is about one
das Gold, was in der Stiftshütte benutzt worden ist, wiegt ungefähr 1,5 Tonnen und das Silber hat 3,5. Also gab es mehr Silber als Gold. Erklär mir, warum? Weil wir viel Errettung brauchen. Deswegen muss der Herr uns bis aufs Äußerste erretten. Und wir müssen das Akazienholz gewinnen, diese Menschlichkeit des Herrn Jesus. Deswegen musst du Christus als das Speisopfer erfahren. Ohne Honig. Ohne Sauerteig. Voll des Geistes. Gemischt, gesalbt mit dem Heiligen Geist, gebacken. Und voll von der Kraft der Auferstehung. Denn unsere Menschlichkeit ist tot, gefüllt mit Tod. Das heißt, du brauchst auch noch viel Weihrauch und gewürzt mit Salz. Und du musst durch allerlei Backen gehen, also allerlei Leiden, genau wie es der Herr durchmacht hat. Aber wir sind leidensscheu. Nur ein klein wenig leiden und es ist uns schon zu viel. Wir brauchen solch eine Menschlichkeit. Du redest von einer Stadt, einer Gemeinde. Ich weiß, es gibt eine bestimmte Gruppe. Sie sagen, hier bauen wir nach dem Prinzip eine Stadt, eine Gemeinde. Und wenn du nicht damit einverstanden bist, dann komm bitte nicht hierher. Es ist mir egal, nach welchem Prinzip du baust. Wenn du derjenige bist, der baut, kannst du es vergessen. Also sind diese Materialien sehr, sehr wichtig. Wir brauchen das Gericht, das Richten des Herrn. Lass mich euch eine Frage stellen heute Abend. Wie oft hast du das Gericht Gottes erfahren in deinem Leben? Jeden Tag? Kein Gericht? Dann musst du wohl vollkommen sein. Du musst wohl vollkommen sein. Weil der Herr dich nicht richten muss. Wie oft richtest du dich selbst? Denn Paulus sagt, wenn du dich selbst richtest, wirst du nicht gerichtet. Und wir mögen es immer, andere zu richten, gell? Wie ist es bei dir? Ja, gleich, wir sind Brüder. Wir sind auch leibliche Brüder. Wir sind gleich, wir sind alle gleich. Und du wirst dich selbst nicht mal richten. Wie kann Gott dich dann richten? Du richtest immer andere. Ich richte andere, du richtest andere. Wir richten uns gegenseitig. Wir sollen lernen, das Gericht vom Herrn zu empfangen. Herr, richte mich jetzt. Ich würde lieber heute von dir gerichtet werden, als am Richterstuhl. Oder würdest du lieber am Richterstuhl gerichtet? Nein. Lieber jetzt. Und sag dem Herrn, Herr, ich richte mich selbst. Ich liege falsch. Entschuldigung, ich tue Buße. Ich richte das. Ich hasse das. Herr, rette mich. Ich mache hier keine Scherze. Du hast nicht viel Kupfer. Wie viel Gold hast du? Was hat der Herr der Gemeinde in Laodicea gesagt? Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, geprüft durch Feuer. Das heißt reines Gold. Auch wenn es nicht reines Gold ist, dann ist es nicht gut, weil es Mischung bedeutet. Aber das Gold des Herrn ist durch Feuer geprüft, um alle Mischung wegzunehmen. Auch wenn es nur sonst ist es 99,9% gemischt. Das himmlische Gold, das göttliche Gold ist nicht 99,999% Gold, sondern 100% Gold und Silber. Sag dem Herrn, rette mich bis aufs Äußerste. Möchtest du Christus erfahren, dann erfahre seine Errettung. Sag dem Herrn, Herr, rette mich. Rette mich vor allem von mir selbst, von meinem Fleisch, von meinen schlimmen Gewohnheiten. Mein Denken braucht Errettung, mein Herz braucht Errettung. Rette mich von Unzucht und von Götzenanbetung. Und wenn du nicht erleuchtet wirst, dann weißt du auch nicht, wovor du errettet werden musst. Und was gibt es noch? Nach Kupfer gibt es den gibt es blauer und roter Purpur, Scharlach und feine Leinwand. Auf Englisch steht, dass es weiße Leinwand ist. Rot, weiß und blau. Das Blau ist eine himmlische Farbe. Wenn jemand dich fragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Aha, weiß. Wie wäre es mit Blau? Aber weiß ist auch wichtig. Denn weiß bedeutet die feine Leinwand, die Grundlage, dass die innere Schicht, die Bedeckung des Zeltes aus feiner, weißer Leinwand. Du hast recht, weiß ist eine gute Farbe, aber du hättest vielleicht mehr als eine Lieblingsfarbe haben müssen. Denn das himmlische Blau. Oder bist du braun? Wir sollen nicht irdisch sein. Der erste Mensch Adam ist von der Erde aus Ton gemacht, aber der zweite Mann, der ist himmlisch, kommt aus den Himmeln. Und Jerusalem ist himmlisch, eine blaue Farbe. Blaue Farben, so wie dieser blaue Pulli hier. Und ich habe einen braun an, das ist die falsche Farbe. Das ist eine irdische Farbe. Mein Bruder hat die himmlische Farbe an. Wow. Das müssen wir alle schätzen.
Okay, thank you.
Blau ist eine himmlische Farbe. Das ist das Material, was du brauchst. Und was ist die zweite Farbe, die hier erwähnt wird? Purpur. Und was bedeutet Purpur? Das ist eine königliche Farbe. Also musst du himmlisch und königlich sein. Du sollst doch ein König sein, wenn der Herr zurückkommt. Und der Herr ist der König. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Also hast du diese purpure Farbe? Du hast bestimmt noch nie darüber nachgedacht. Wenn ich dich frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Dann sagst du wahrscheinlich nicht Purpur. Ist das deine Lieblingsfarbe? Nein, meine auch nicht. Weil wir diese Vorstellung nicht haben. Wenn du das wahre himmlische Zelt bauen möchtest, brauchst du Blau und Purpur. Und Scharlach natürlich. Die Scharlach, das ist eine rote Farbe. Das bedeutet das Blut. So viele Scharlach, so viel Scharlach in diesem Bau. Das bedeutet das Blut. Ja, Herr. Und eine feine Leinwand. Wenigstens diese vier Farben musst du haben. Und nicht nur die Farben für die innere Bedeckung der Stiftshütte, aber all diese Fäden müssen bestickt werden oder eingestickt werden in Cherubim. Wenn ich es wäre, dann würde ich ein Hühnchen sticken. Oder wenn du es machst, dann wird es vielleicht eine Ente, eine hässliche Ente. Und wenn jemand anders es tut, dann kommt vielleicht ein Krokodil raus. Deswegen steht, dass es von Experten, von Profis bestickt werden muss. Ja, von trainierten Menschen. Und was meinst du, wer ist der Beste, der Besttrainierte? Bist du es, der diese Cherubim einsticken kann? Bist du es? Ja, wenn nicht wir, dann wie wollen wir bauen? Es ist der Heilige Geist.
Künstler.
Er ist der Künstler. Also meinst du, dass wir so ein himmlisches Zelt bauen können? Wir können es nicht. Diese paar Materialien zeigen uns schon, wir schaffen es nicht. Wir sind nicht fähig und wir brauchen wirklich diesen wunderbaren Christus, Gott, den Baumeister. Wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dadurch, durch dieses Werk, dieses Besticken, es ist nicht einfach. Und die feine Leinwand, was sagt die Bibel von der feinen Leinwand? Es sind die gerechten Taten der Heiligen. Ist das einfach? Wie viele gerechte Taten hast du heute getan? Oder wie viele ungerechten, sollte ich vielleicht fragen. Die gerechte Taten. Es ist zwar ein leichtes zu sagen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Aber wie der Bruder vorher gelesen hat und wir noch weiter lesen, der letzte Vers in 2. Korinther 5. Der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und wir hören gerne da auf und lesen nur den ersten Teil. Ist doch wunderbar. Aber wir überspringen oft den letzten Teil, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Ja, kein Problem. Haben wir schon erfahren. Aber dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, das ist ein langer Prozess. Es ist leicht, einen Vers zu zitieren, aber wir müssen wie Paulus sein. Er möchte nicht in seiner eigenen Gerechtigkeit erfunden werden. Ja, oft bist du gerecht, aber selbstgerecht. Deswegen versuchst du immer andere, deine Sicht zu sehen, zu zwingen und andere kritisierst, weil du selbstgerecht bist. Der Herr, er ist der wahre Gerechte. Hat er alle anderen gerichtet und mit dem Finger gezeigt und kritisiert? Und wie eine Maschinenpistole immer, ja, mit Kritik überall hingezeigt hat? Ja, wenn du dich so benimmst, heißt das, du bist sehr selbstgerecht. Du denkst, du bist Gott. Aber unser Herr war nicht so. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht so. Und Paulus wollte also nicht in seiner eigenen Gerechtigkeit erfunden werden, die nach dem Gesetz ist, aber die Gerechtigkeit durch den Glauben in Jesus Christus. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte nicht Recht haben nach meiner eigenen Vorstellung, aber Recht haben, gerecht sein nach Gott. Glaubst du, das ist einfach? Dafür musst du ihn kennen. Wie oft hast du gesagt, wie oft hat Gott dir gesagt, tu es nicht, aber du tust es trotzdem. Und wenn andere Leute etwas tun, was dir nicht passt, dann beschwerst du dich. Und wenn Gott dir sagt, wenn Gott dir sagt, wie man etwas zu tun hat, dann tust du es nicht oder du tust es anders. Was für eine Gerechtigkeit ist das? Also, feine Leinwand. Nicht einfach, dieses Material zu gewinnen. Wie viel feine Leinwand haben wir? Der Herr hat auch gesagt, wie die Leinwand gemessen werden muss. Das Maß gezeigt. Und wenn du nur ein wenig hast, aber nicht genug, die Stiftshütte zu bedecken, oder nicht genug, diesen Vorhang zu machen, diesen äußeren Vorhang. Also können wir alleine dieses Zelt, diese Stiftshütte bauen? Nein, wir müssen zu ihm gehen und den Preis bezahlen, um diese Materialien zu kaufen, zu sagen, Herr, ich möchte diese Materialien gewinnen. Gib sie mir, gib sie uns, nicht für uns selbst, aber dafür, dass wir das himmlische Zelt bauen können. Ich brauche noch mehr Blau. Vor allem, wenn ich es in ein wunderschönes Cherubim besticken möchte. Möge der Herr deine Augen öffnen, zu sehen, jetzt an diesem Punkt, was bauen wir heute, um die Aufgabe zu vollenden. Wir wollen die Stiftshütte haben, denn dieses Zelt ist auch die heilige Priesterschaft, weil das priesterliche Gewand, vor allem das Gewand des Hohenpriesters, ist von denselben Materialien gemacht wie die Stiftshütte, wie das Zelt. Jetzt verstehst du, warum das geistliche Haus und der heilige Priester, die heilige Priesterschaft gleich sind und zusammenpassen, sich gegenseitig entsprechen. Lobe den Herrn. Ist das zu viel gesagt? Zu himmlisch für dich? Ist es zu schwer? Du solltest sagen, es ist unmöglich und trotzdem möglich. weil wir haben so einen wunderbaren Gott, einen wunderbaren Christus, einen wunderbaren Heiligen Geist. Lass uns es mit ihm zusammen tun. Lass uns mit ihm zusammenarbeiten. Amen.